Ja, ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen, obwohl ich ja selbst hier Gast bin. Ich war vor anderthalb Jahren schon einmal einen Abend mit euren Brüdern hier zusammen und damals haben wir schon gesagt, ob vielleicht mal eine Vortragsreihe möglich ist und Gott hat das geschenkt, dass es jetzt soweit sein darf. Ich komme aus dem Landkreis Fulda aus Hessen. Ich gehöre auch zu einer ähnlichen Gemeinde, wie hier eine ist. Wir sind zu 60% russlanddeutsche Geschwister und zu 40% hiesige, wie ihr uns nennt. Und ja, da gehören wir dazu und arbeiten auch mit. Wir, das ist meine ehemalige Verlobte und ich. Sie kommt aus Österreich und ich weiß nicht, ob ihr die Mentalität der Österreicher so ein bisschen kennt. Man sagt das so, wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er vielleicht. Wenn er vielleicht sagt, dann meint er Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist es gar kein Österreicher. Und das war mein Glück. Meine Frau konnte nicht Nein sagen, gell? Als ich sie gefragt habe, ob sie ihr Leben mit mir teilen will. Wir haben zwei Kinder, der Sohn und die Tochter und einen russlanddeutschen Schwiegersohn. Und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. Jetzt wisst ihr aber Bescheid, ja? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir kennen ihn, da war er noch so ein kleiner Junge, in Kirgisien geboren und in unserer Gemeinde aufgewachsen. Und unsere Schwiegertochter kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Mazedonien, Skopje, aus der Hauptstadt. Ja, die beiden haben uns inzwischen eine Enkelmaus beschert. Und die hat vor kurzem noch eine kleine Schwester bekommen und vielleicht kommen noch ein paar dazu, wenn Gott will. Ja, jetzt wisst ihr schon viel über mich. Also ich bin 35 Jahre verheiratet, kenne meine Frau jetzt im Juli 40 Jahre lang und da hat man schon das eine oder andere miteinander erlebt. Nun, unsere Überschrift über den ganzen Vorträgen an diesem Wochenende soll lauten, unsere Ehe soll noch besser werden. Auf dieser Erde ist noch nichts so optimal, dass es nicht noch verbessert werden könnte, oder? Und auch unsere Ehen können mal einen Frühjahrsputz vertragen oder einen Input, wie man das heute so neudeutsch sagt. Und ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Und jetzt steigen wir ein in das Thema von heute Abend, Bausteine einer glücklichen Ehe. Wenn ihr ein neues Testament habt, könnt ihr mitlesen. Wenn nicht, hört bitte einfach zu. Ich möchte den schönsten und wichtigsten Abschnitt über die Ehe lesen, der je geschrieben wurde. Natürlich ist das Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 21 bis 33. Das ist ein bisschen längerer Text. Aber da werden die Bausteine einer glücklichen Ehe genannt und die werden wir uns anschließend anschauen. Paulus schreibt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt letztlich sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und dann zitiert Paulus noch von den ersten Seiten der Bibel und schreibt, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und dann zieht er einen Strich unter das bis hierhin Gesagte und fasst mit folgenden Worten zusammen. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ein etwas längerer Text, aber wie ich sagte, wir greifen Schwerpunkte heraus. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat einmal einen interessanten Vergleich gebraucht. Er sagte, die Ehe gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein und die drinnen sind, wollen hinaus. Seltsam. Es gibt junge Leute, sind vielleicht auch einzelne unter uns heute Abend oder hören zu am Livestream, die möchten sehr gerne heiraten. Am besten noch im Jahr 2021. Aber dann gibt es andere, die sind schon eine Weile verheiratet, 5, 10, 20 Jahre. Manche haben auch schon den 30-jährigen Ehekrieg hinter sich. Und da kommt auch schon ab und zu mal der Gedanke auf, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Gibt es hier einen Notausgang, einen Hinterausgang? Oh nein, gibt es nicht. Eine Ehe soll ein Leben lang halten. Nicht nur mit Ach und Krach, sondern sie soll schön sein in allen ihren Phasen. Damit so ein Gedanke überhaupt nicht aufkommt, wie komme ich hier wieder raus, wollen wir hören auf die Bausteine. Der erste heißt natürlich verlassen. Jawohl, eine Ehe beginnt mit dem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter. Hier wird es von dem Mann gesagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, aber natürlich muss auch die Frau Vater und Mutter verlassen. Hier wird es von dem Mann gesagt, weil Paulus macht eine Entsprechung, eine Korrelation zwischen Christus und dem Ehemann. So wie Christus den Vater im Himmel verlassen hat, um sich eine Braut zu wählen, die Gemeinde, so muss auch der Mann Vater und Mutter verlassen und seine Braut wählen. Aber natürlich muss auch die Frau Vater und Mutter verlassen. Nun, ich erzähle an der Stelle gerne ein Beispiel, das macht, denke ich, vieles klar. Ich kenne ein Ehepaar, die hatten geheiratet, irgendwo weit weg in Süddeutschland, und weil die Mutter des jungen Ehemannes auch in derselben Stadt wohnte, ging er mittags zum Essen immer zu seiner Mama, anstatt zu seiner jungen Frau. Die hatte gekocht und wartete und ihr Mann kam nicht. Er war bei der Mama. Da hat sich das eine Weile angeguckt. Ach, ihr überlegt, warum ist er zur Mama gegangen? Ja, die Mama hat den Borsch und Ploff und Mante und Ciporecki und was es da alles gab, eben besser gekocht als die junge Frau. Die hat ihm Dosenfutter hingestellt die ersten Wochen oder noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht, kann auch sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie sich das eine Weile angeschaut und dann hat sie sich mal den Gemahl vorgeknöpft und hat gesagt, so mein lieber Gatte, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mama? Und jetzt überlegst dir gut. Er hat sich's überlegt und ging tatsächlich von da an zu seiner jungen Frau zum Essen. Aber ich ging zu seiner betagten Mutti und erklärte der, dass ihr Sohn richtig handelt. Zum Glück sind hier nicht so viele betagte ältere Mütter, die schauen mich dann immer ganz streng an. Ihr lieben Muttis, ich habe doch nicht gesagt, dass der Herr Sohn nie mehr bei der Mama essen darf. Natürlich darf man ab und zu bei der Mama essen. Meine war schon 91,5, da hat die immer noch genauso gut gekocht wie eh und je. Aber doch nicht jeden Tag, wenn die junge Frau auf einen wartet. Nun gut, das war jetzt zufällig das Beispiel mit dem Essen. Aber es geht gar nicht ums Essen. Es geht darum, die beiden haben irgendetwas zu regeln, was ihre Ehebeziehung angeht. Und dann rennt er zu seiner Mama und sie rennt zu ihrer Mama oder Papa. Und wenn sie ganz schlau sind, kommen sie zurück und sagen, meine Mama hat gemeint, wir sollen das so machen oder so. Und dann wird der andere begeistert sein. Nein, wenn man geheiratet hat, da ist ein Schnitt passiert und von da an ist Mutter und Vater nicht mehr die wichtigste Bezugsperson, sondern der Ehepartner. Von jetzt ab muss alles zuerst mit dem Ehepartner besprochen werden. Und wenn man alleine nicht weiterkommt, kann man durchaus mal den Vorschlag machen und sagen, meinst du, wir sollen mal deine Eltern fragen, die waren auch mal jung verheiratet, oder meine? Das ist nicht verboten. Das ehrt die Eltern sogar, wenn man sie um Rat fragt. Ich habe euch eben meine Kinder gezeigt, nicht ohne Absicht. Die sind beide jetzt 5 Jahre verheiratet. Und 2016, als sie geheiratet haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, die heiraten jetzt und wir lassen sie ihren Weg gehen und wir halten uns gepflegt zurück aus ihren jungen Ehen. Wenn sie uns um Hilfe bitten, dann fahren wir mit Blaulicht nach Marburg oder nach Göttingen, wo sie damals gewohnt haben. Aber wenn sie uns nicht bitten, halten wir uns zurück. Die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Die dürfen auch Fehler machen. Ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind da für sie, aber im Hintergrund. Da haben sich schon manche in die jungen Ehen eingemischt und großen Schaden angerichtet. Ihr lieben Verheirateten, wenn ihr schon Kinder habt, die selbst eine Ehe geschlossen haben, haltet euch bitte zurück. Ihr könnt Riesenschaden anrichten. So, jetzt haben wir den ersten Baustein kennengelernt, verlassen. Zweiter Baustein, anhängen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, die Frau auch, und sie werden zusammengelötet werden, steht da ganz wörtlich im Hebräischen. Paulus zitiert ja von den ersten Seiten der Bibel und das Alte Testament ist ja in hebräischer Sprache geschrieben und hier steht wörtlich, die beiden werden zusammengelötet. Warum gebraucht Gott für eine Eheschließung dieses Wort aus der Technik? Löten war die denkbar festeste Verbindung, die man im Altertum kannte. Man konnte sich nichts fester Verbundenes vorstellen, als wenn Metalle erhitzt wurden und mittels eines Zusatzstoffes miteinander verschmolzen wurden. Dann waren sie zusammengelötet. Wir haben heute Schweißtechniken, die sind vielleicht noch, übertreffen das vielleicht noch, aber jeder kann sich das vorstellen. Im Altertum war Löten die denkbar festeste Verbindung, die man kannte. Und ihr Lieben, jetzt können wir Gottes Gedanken erkennen über eine Ehe. Wir können die erste Definition ableiten. Eine Ehe ist nach Gottes Gedanken eine lebenslange Treuebindung. Es hat etwas mit Treue zu tun. Da steckt das Wort Vertrauen drin, Trauen, Treue zwischen Mann und Frau. Früher habe ich immer gesagt zwischen Zweien. Heute muss man das deutlicher sagen, zwischen Mann und Frau. Ich weiß, dass es gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt. Ihr braucht keine Sorge haben. Ich werfe keinen Stein auf Menschen, die auf diese Weise zusammenleben. Aber lasst uns das mit aller Deutlichkeit sagen. Ehe nach Gottes Gedanken ist das nicht. Das ist eben eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Okay, so kann man das nennen. Ehe nach Gottes Gedanken ist immer zwischen Mann und Frau. Das wird auch immer so bleiben. Ich weiß nur nicht, ob man das immer so sagen darf, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Und ich hoffe, wir sagen es dann immer noch, weil es einfach die zeitlose biblische Wahrheit ist. Ich möchte ganz offen reden. Es hat eine Konsequenz. Wenn Gott sagt, da werden zwei untrennbar miteinander verschmolzen, zusammengelötet, so dass es ein Leben lang hält, dann hat es eine Konsequenz. Und die lautet, Scheidung kommt nicht in Frage. Ihr Lieben, ich bin froh, wenn ihr ruhig in Ruhe zuhört. Ich will das erklären. Habt auch hier keine Sorgen. Ich weiß doch sehr wohl, dass Ehen zerbrechen können. Auch von Christen. Das müsst ihr mir nicht sagen. Ich habe mit meiner Frau schon 35 Jahre lang versucht, manche Ehe zu retten. Und in ein paar Fällen konnten wir es nicht verhindern, dass Ehen zerbrochen sind. Und ich ahne, wie viel Jammer und Herzeleid damit verbunden ist für die betroffenen Eheleute und vielleicht noch mehr für die Kinder, die damit im Spiel sind. Das ahne ich. Und trotzdem rede ich jetzt heute Abend zu allen, die verheiratet sind oder die noch heiraten werden, machen wir uns bewusst, Scheidung kommt nicht in Frage. Als meine Frau und ich geheiratet hatten, verbrachten wir die ersten 5 Ehejahre in Karlsruhe am Rhein. Da ist auch unser Sohn geboren. Und das erste Ehejahr, das wir hatten, war das schwierigste von allen bisher. Ist doch klar, meine Frau kommt aus Kärnten, Österreich. Ich aus der Nähe von Kassel, Deutschland, 1000 Kilometer dazwischen. Sie war früher katholische Religionslehrerin. Ich komme aus einer Gegend, da hat die Reformation so durchgeschlagen, dass es weit und breit keine katholische Kirche gibt. Manchmal kommt Berg und Tal zusammen. Man ist sowieso sehr verschieden, Mann und Frau, und dann noch so verschiedene Hintergründe. Und dann auf einmal ist man in einer kleinen Wohnung rund um die Uhr zusammen, auf engem Raum. Und da lernt man den anderen wirklich kennen. Wir dachten zwar, wir würden uns schon gut kennen, aber Pustekuchen haben wir uns gut gekannt, ja? Wirklich kennenlernen tut man sich erst, wenn man so zusammenlebt. Und im ersten Ehejahr, da hat es noch geruckelt und geholpert und es war nicht immer schön zwischen uns. Und dann haben wir einen langen Spaziergang gemacht an einem Montagnachmittag im Schlossgarten von Karlsruhe raus in den Hartwald, wer sich da auskennt, Richtung Bruchsal und wo der Jörg geboren ist, deswegen sage ich das. Auf jeden Fall hat dieser Spaziergang unsere junge Ehe gerettet. Der hat unsere Ehe aufs richtige Gleis gesetzt. Nein, es war nicht der Spaziergang, es war der lebendige Gott. An dem Nachmittag habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, wir haben vor Gott und Menschen versprochen, dass wir einander treu bleiben wollen, in guten und in schlechten Tagen, bei Sonnenschein und bei Hagelschauer, in Freude und Leid. Wir haben jetzt Anfangsschwierigkeiten. Unsere Rädchen laufen noch nicht gut ineinander. Wir müssen an unserer Ehe arbeiten. Wir müssen auf die Knie gehen, Gott um Hilfe bitten. Nicht zu stolz sein, Menschen um Hilfe zu bitten, wenn es sein muss. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Ich bitte dich, lass uns das Wort Scheidung von unserer Festplatte löschen. Das heißt, wir denken nicht daran, wir reden nicht leichtfertig davon, wir drohen nicht damit. Scheidung kommt für uns nicht in Frage. Und ich habe noch etwas gesagt, es gibt für uns nur die Flucht nach vorne. Nicht zurück, nicht auseinander. Wir haben ein Ziel, wir wollen zusammen alt werden und das kann nicht mehr so lange dauern, wie ihr an dieser blonden Haarfarbe erkennen könnt. Ja, das ist blond. Friedhofsblond nennt man das, ja? Ist eine Form von blond. Naja, gut, auf jeden Fall wir wollen zusammenbleiben. Und ich kann euch sagen, inzwischen sind ja mehr als 30 Jahre vergangen. Und wenn wir Hochzeitstag haben, schauen wir oft auf ein Ehejahr zurück, schöner und inniger und harmonischer als die Jahre zuvor. Weil wir gewachsen sind, durch dick und dünn gegangen sind, viel erlebt haben miteinander. Schönes, manchmal auch nicht so schönes und es gibt nur die Flucht nach vorne. Und darum möchte ich euch bitten, wenn ihr so eine Zeit noch nicht gehabt habt, wie wir damals in dem ersten Ehejahr. Es war gut, dass das gleich im ersten Jahr kam, aber manchmal kommt es erst später. Geht auf die Knie und sagt vor Gott, wir haben vor dir ein Eheversprechen abgelegt. Wir haben einen Ehevertrag unterschrieben vor Zeugen und das werden wir nicht brechen. Mit deiner Hilfe, gib uns neue Gnade. Wir wollen an unserer Ehe arbeiten. Mach du sie heil, mach du sie schön. Wir wollen unbedingt aneinander festhalten. Dritter Baustein, ein Fleisch werden. Ihr seht, wir sind immer noch in dieser einen Stelle, die Paulus aus 1. Mose Kapitel 2, 24 zitiert. Er sagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen, sie werden zusammengelötet werden. Und wo geschieht das? Nicht auf einer einsamen Berghütte, nicht am Strand oder Palmen, sondern immer vor der Obrigkeit, die in der jeweiligen Kultur gilt. Überall auf der Erde können niemals zwei Menschen alleine heiraten. Sie müssen immer zu der Obrigkeit. Bei uns sagt man Standesamt. In Afrika, wo es vielleicht kein Standesamt gibt, da müssen die zwei aber zum Dorfhäuptling. Die können nicht einfach alleine heiraten. Und bei den Eskimos auch nicht. In keiner Kultur auf der Erde heiraten die Menschen alleine. Man muss immer zu der Obrigkeit und dort wird der Ehevertrag unterschrieben oder eben bekräftigt. Ein Fleisch sein ist dann der nächste Schritt. Das bedeutet, hier ist auch eine Reihenfolge beschrieben. Zuerst verlässt man Vater und Mutter. Das können alle sehen. Da steht jemand auf eigenen Beinen, auch wenn man im selben Haus wohnt wie die Eltern. Man wird doch wahrscheinlich eine andere Wohnung haben, nicht mit den Eltern zusammen in derselben Wohnung sein. Dann werden die beiden zusammengelötet in einer öffentlich-rechtlichen Eheschließung und dann werden die zwei ein Fleisch sein. Da ist eine Reihenfolge. Das kann man erkennen am Hebräischen. Ein Fleisch sein meint nicht nur die körperliche Dimension, dass die beiden dann zusammenkommen wie Mann und Frau, das eben tun und wenn Gott Kinder daraus hervorgehen lässt, sondern es meint ein Zusammenwachsen nach Geist, Seele und Leib. Auf allen Ebenen unserer Persönlichkeit müssen wir zusammenwachsen. Und dann ist klar, dass das nicht nach 3 Wochen passiert ist, dieses Zusammenwachsen. Es ist ein Jahre- und Jahrzehntelanger Prozess. Und man lernt den anderen immer besser kennen, man kann immer besser auf ihn eingehen, man weiß schon, was er gern hat, was er mag, was ihm gut tut, was er sich wünscht, was er nicht mag, was ihm wehtut, was ihn verletzt. Man kann immer besser aufeinander eingehen. In diesem Sinne wird man ein Fleisch. Und ich hörte mal was Kurioses. Das sagte jemand, da behauptete jemand, ja, wenn zwei eine lange, glückliche Ehe geführt hätten und sich dabei oft verliebt in die Augen geschaut hätten, dann würden sie manchmal sich ähnlich werden, bis in die Gesichtszüge hinein, also bis in die Physiognomie. Liebe Leute, da bin ich sehr skeptisch, vor allem als ich gehört habe, dass das manche Hundebesitzer von sich und ihrem Hund auch behaupten. Ne? Die zwei haben sich vielleicht lange angeschaut oder die, ja, also vergessen wir das. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, ob man sich äußerlich ähnlich wird. Wichtig ist, dass man sich besser versteht, besser aufeinander eingehen kann, sich wirklich lieben kann und dem anderen seine Bedürfnisse erfüllen kann. Vierter Baustein, der wichtigste von allen, lieben. Jörg hat uns wunderbare Verse aus dem ersten Johannesbrief gelesen. Gott ist Liebe. Und hier heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Wisst ihr, dass diese Aufforderung an die Männer in Ephesus, als der Brief von einer Rolle gelesen wurde, wahrscheinlich die Männer hat zusammenzucken lassen, die das gehört haben? Warum sind die zusammengezuckt? Weil das völlig neu war. Man hat die Literatur des Altertums durchsucht, die griechische, die persische, die römische, ich weiß nicht was noch, die alten Hochkulturen, und man hat gesucht nach einer Aufforderung, wo Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen zu lieben. Ihr ahnt schon das Ergebnis, Fehlanzeige. Hat man nicht gefunden. Wahrscheinlich ist Paulus hier der Erste, der Männer auffordert, ihre Frauen zu lieben. Aber was man gefunden hat, so dicke Bücher, alle geschrieben an die Adresse von Frauen, was Frauen alles tun sollten. Alles von Männern geschrieben. Ne? Das hat man gefunden. Aber hier schreibt Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und ich rede jetzt mal menschlich. Ich möchte ihn gerne fragen, Paulus, warum hast du nicht geschrieben, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben? Wäre das nicht schon genug Herausforderung für uns gewesen? Für mich auf jeden Fall. Ich gebe euch jetzt mal eine Beobachtung weiter, die ich gemacht habe. Ihr müsst das nicht einfach übernehmen. Ihr braucht gar nichts übernehmen von mir. Ihr müsst alles, was ich sage, prüfen, auch an der Schrift prüfen natürlich. Aber da hat jemand gesagt, oder ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass sich Frauen leichter tun zu lieben als wir Männer. Wir haben vielleicht andere Stärken und Frauen haben andere Schwächen, das kann sein, aber Frauen tun sich leichter zu lieben. Schaut, sie lieben ihre Männer, sie lieben ihre Kinder, sie sind überdurchschnittlich oft in sozialen Berufen tätig, Krankenschwestern etc. und überdurchschnittlich oft in sozialen Netzwerken. Aber da habe ich jetzt keine Statistik. Auf jeden Fall, die Frau ist beziehungsorientierter. Und deswegen fällt es ihr offensichtlich leichter zu lieben. Der Frau muss es hier in diesem Abschnitt über die Ehe nicht gesagt werden, dass sie ihren Mann lieben soll. Klammer auf, das wird ihr in Titus 2 gesagt, Klammer zu. Ja? Aber hier wird es ihr nicht gesagt, aber uns Männern, habt ihr gesehen eben beim Vorlesen, wie ich dreimal so den Finger gehoben habe. Ist euch vielleicht nicht aufgefallen, ja? Dreimal, immer wenn wir Männer angesprochen wurden, hier mit Imperativ, liebt eure Frauen. Und Paulus sagt eben nicht so, wie sie euch lieben, sondern wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich glaube, wir alle wissen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Sollte mir jemand zuhören, vielleicht auch am Livestream, der davon keine Vorstellung hat. Ich kann das ganz einfach erklären. Wenn jemand Zeit für einen anderen Menschen opfert, schön, dann gibt er Zeit. Wenn er Geld opfern würde, gibt er Geld. Wenn er ein Stück Gesundheit opfern würde, gibt er Gesundheit. Habt ihr gehört von unserem Bundespräsidenten Steinmeier? Der hat vor ein paar Jahren, als er noch Außenminister war, eine Niere gespendet für seine Frau. Boah, alle Achtung, da ist er in meinen Augen sehr gestiegen, unabhängig vom Parteibuch. Er hat eine Niere gespendet, ein Stück Gesundheit. Aber Christus hat am Kreuz nicht nur eine Organspende für uns vollzogen, er hat sein Leben und sein Blut für uns gelassen. Mehr konnte er nicht geben als sein Leben und sein Blut. Und das auf diese grausame Art und Weise. Das hat er getan. Und Paulus schreibt, wir Männer, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Frauen stöhnen manchmal, wenn sie hören, dass sie sich ihrem Mann unterordnen sollen. Ihr lieben Frauen, ich frage euch, Was ist leichter, sich einem unvollkommenen Ehemann unterordnen oder seine unvollkommene Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Das ist eine riesige Herausforderung. Das heißt, mit Opferliebe, so wie die Liebe Gottes ist nicht platonisch gewesen, in Gedanken, in einer Idee. Gott hat seine Liebe bewiesen zu uns, indem er kam in Christus, um für uns zu sterben. Und so sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Es hat schon mancher Mann vor der Hochzeit zu seiner Angebeteten gesagt, ach, warte mal, wenn wir verheiratet sind, ich werde dir die Sterne vom Himmel holen. Ja, ja, Pustekuchen, da waren sie 2 Jahre verheiratet, da haben dieselben Männer nicht mal mehr das Mineralwasser aus dem Keller geholt. Ja, lassen wir diese Sprüche, oder manche Männer haben gesagt, ich werde dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ja, von wegen, nach der Hochzeit hat die Frau festgestellt, dass sie einen Analphabeten geheiratet hatte, der offensichtlich gar nicht lesen konnte. Lassen wir das. Die Bibel sagt, wir sollen nicht lieben mit Worten, mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und ich glaube, da haben wir alle Luft nach oben, ich auch. Wir müssen noch ein Missverständnis klären. Wir verwechseln nämlich allzu schnell Lieben, echtes Lieben mit Verliebtsein. Schaut mal, die beiden, die sind verliebt. Der Himmel ist rosarot, hängt voll Geigen und das Leben ist so schön und so leicht. Ja, wenn man verliebt ist, da wird etwas ausgeschüttet in unsere Blutbahnen, Endorphine nämlich, ja, und dann fühlt man sich wie ein bisschen auf einer Wolke, eben wie ein bisschen high, weil wie eine kleine Droge wirkt das. Und darum sagen uns Fachleute, der Zustand des Verliebtseins, den wir sicher alle kennen, es ist schön, verliebt zu sein. Man kann sich in einen Menschen verlieben. Man sieht ihn, man hört seine Stimme, man denkt an ihn und man ist verliebt. Man hat so ein schönes Gefühl. Das ist schön. Man kann sich auch immer wieder neu verlieben. Ich bin immer wieder neu verliebt in meine Frau. Das geht. Man kann sich auch in einen falschen Menschen verlieben. Es ist noch nicht so lange her, als ich mit einem ältesten Ehepaar zusammensaß, da hatte sich der Mann, ein Ältester einer Gemeinde, in eine andere Frau aus der Gemeinde verliebt. Und ich habe ihm gesagt, in Gegenwart seiner Frau, du musst diese Gefühle aus deinem Herzen ausreißen, mitsamt der Wurzel. Gott hat Gnade gegeben. Die beiden sind noch zusammen. Er ist nicht mehr Ältester, aber sie sind zusammen und dienen dem Herrn in der Gemeinde. Also, Verliebtsein ist etwas Schönes. Aber ein großer Unterschied zu echter Liebe. Schaut mal, echte Liebe hat ein Freund von mir, der schon im Himmel ist, folgendermaßen beschrieben. Er sagt, echte Liebe ist aufopfernd, eben nicht nur platonisch, sondern sie ist bereit, Opfer zu bringen. Bei Männern und Frauen. Echte Liebe erzeugt immer Respekt und Achtung vor der anderen Person. Wenn man jemanden liebt, dem wird man nicht zusammenschimpfen und zur Schnecke machen, wie wir sagen. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Das ist auch schön und gehört zu einer ehelichen Partnerschaft. Aber es kann ja Zeiten geben, wo wegen Krankheit, Alter, Gebrechlichkeit, Demenz gar nicht mehr viel ist mit körperlicher Anziehung. Aber die Liebe zwischen den beiden könnte immer noch da sein, vielleicht sogar schöner als je zuvor. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. So 2 Jungverliebte, die müssen ständig Händchen halten, Küsschen hier, Küsschen da. Alles schön, weiß ich doch. Aber so wird keine Beziehung aufgebaut. Und darum geht's. Echte Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen, indem man viel miteinander redet und die gemeinsamen Zukunftsvorstellungen harmonisiert. Da kann man auch mal bei Händchen halten, natürlich, aber das Entscheidende ist die Kommunikation. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Man will nicht nur Lust genießen, man ist auch bereit, Last zu tragen. Echte Liebe kann warten. Jakob in der Bibel diente bekanntlich 7 Jahre um die Rahel, bekam dann die Lea, aber auch die Rahel dazu. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung. Vorhin haben wir gesagt, eine lebenslange treue Bindung zwischen Mann und Frau. Echte Liebe ist auch eine geistliche Gemeinschaft. Da steht der Herr Jesus Christus in der Mitte der beiden und er steht über ihnen. Sie beten ihn gemeinsam an und sie dienen ihm gemeinsam. Das ist eine geistliche Gemeinschaft in der Ehe, wenn er der Dritte im Bunde ist und die Mitte. Und das Schönste, was man über eine irdische Ehe sagen könnte, wäre, wenn man so ein Ehepaar beobachtet und denkt, oh, wie dieser Mann seine Frau liebt, wie er mit ihr umgeht oder wie diese Frau ihren Mann ehrt und sich ihm unterstellt. Sie erinnern mich an Christus und die Gemeinde. Merken wir, das sind Gottes Gedanken. Das ist echte Liebe. Verliebt sein kommt über einen wie ein Naturereignis, wie ein Regenschauer im Mai und geht wieder. Fachleute sagen uns, der Zustand des Verliebtseins hält maximal 2 Jahre, aber in den meisten Fällen kürzer. 2 Monate, 2 Wochen, ja sogar 2 Tage kann das halten. Und dann tritt ein Mensch hervor mit Ecken und Kanten, ein Egoist, der haben will, der Bedürfnisse gestillt haben möchte und so weiter. Und darum, echte Liebe ist etwas ganz anderes als Verliebtsein. Sagen einige von euch, naja, wir kennen dich nicht besonders lange und deine Frau kennen wir gar nicht, aber wir glauben euch, dass ihr euch liebt, aber du müsstest mal mit meiner Frau verheiratet sein. Dann würdest du aber dumm gucken, ja? Wo kommt denn die Kraft zu lieben her? Nun, ich verkündige euch heute Abend keine Moral und auch nicht Gesetz und schon gar nicht Religion, sondern Evangelium. Schaut mal, der Zusammenhang hier im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1. So seid nun Gottes Nachahmer als die geliebten Kinder. Als die geliebten Kinder. Nicht um geliebte Kinder zu werden. Mit der Liebe, mit der Gott uns liebt, sollen wir die anderen lieben. Den Ehepartner. Ihr und auch andere Geschwister. Also als die geliebten Kinder, die mit ewiger Liebe geliebt sind, geben wir die Liebe weiter. Und vor dem Abschnitt, den wir eingangs gelesen haben, stehen diese Worte, werdet voll Geistes. Das bedeutet, wenn wir gefüllt sind mit dem Geist Gottes, dann sind wir in der Lage, den liebsten Menschen, den wir haben, zu lieben. Oh ja. Wir sollen ja sogar unsere Feinde lieben. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Ja, wie soll das denn gehen? Wenn Christen verfolgt werden und Feinde stehen da mit wutverzerrten Gesichtern, meinst du, dann kommt ein Gefühl über dich und du liebst ihn? Da kommen Gefühle, aber ganz andere. Hass und Wut und Groll und Aggression und nicht Liebe. Das ist willentliche Liebe. Das heißt, Gott sagt uns in seinem Wort, wir können uns immer wieder neu entscheiden, meinen Ehepartner zu lieben. Oder einen anderen Menschen in der Gemeinde, der mir auf die Füße getreten hat, der mich enttäuscht hat, der mich verletzt hat. Wir können uns immer wieder neu entscheiden, willentlich zu lieben. Das ist der große Unterschied zum Verliebtsein. Verliebtsein ist ein Gefühl, das auf das habe ich keinen Einfluss, das kommt und geht. Aber willentliche Liebe, da entscheide ich mich und sage, ich will meinen Ehepartner weiterhin lieben oder ich will ihn neu lieben, auch wenn er mich jetzt in diesem Stück enttäuscht hat. Das ist der Grund, ihr Lieben, warum meine Frau und ich noch nie, noch kein einziges Mal einem Ehepaar zur Scheidung geraten haben. Werden wir auch in Zukunft nicht tun, weil wir glauben, dass man sich immer wieder neu entscheiden kann, den anderen zu lieben. So, da haben wir das geklärt. Das waren sehr ernste Worte. Es wird höchste Zeit, dass ich mal etwas auflockernd das noch sage. Schaut, da war eine Referentin, die sprach bei einem Eheseminar vor lauter Frauen und dann fragte, sie sprach über die Wichtigkeit, den Ehemann zu lieben. Dann fragte sie, wie viele von euch lieben denn ihren Ehemann? Rums, alle Hände gingen hoch. Ja, das hat sie auch nicht anders erwartet. Aber dann fragte sie, wann hast du denn deinem Ehemann zum letzten Mal gesagt, dass du ihn liebst? Einige konnten sagen, heute noch und manche gestern, aber manche wussten nicht mehr, wann sie das zum letzten Mal gesagt hatten. Okay, dann wurden sie gebeten, ihr Handy oder Smartphone rauszunehmen und eine SMS oder WhatsApp-Nachricht zu schreiben, nur 4 Worte an ihren Ehemann. Ich liebe dich, Schatz. Die Frauen getippt und ging das raus. Dann wurden sie gebeten, ihre Handys zu tauschen mit dem Nachbarn oder Vorder-Hintersitzer und die eingehenden Antworten laut vorzulesen. Hier sind ein paar Kostproben. Wer schreibt hier? Sie schreibt, ich liebe dich, Schatz. Er antwortet, wer schreibt hier? Hey, Mutter meiner Kinder, bist du krank? Hat einer zurückgeantwortet. Wie? Red nicht um den heißen Brei herum. Wie viel brauchst du? Ja, wenn sie sagt, ich liebe dich, dann will sie Geld, ja. Haben wir nicht abgemacht, dass wir tagsüber nicht trinken? Wie? Hast du schon wieder das Auto geschrottet? Deine Mutter kommt zum Übernachten, stimmt's? Auch sehr beliebt bei Männern. Und vielleicht noch eins, dann reicht's. Wenn du mir nicht gleich sagst, an wen diese Nachricht eigentlich gehen sollte, werden einige sterben, hat ein Mann geantwortet, ja. Also ihr seht, was da passieren kann, wenn sich die Ehepartner das nicht auch sagen, kommunizieren, dass sie sich lieben. Macht das nicht so wie jener ältere russlanddeutsche Bruder, der hat mir gesagt, ja, dass ich meine Frau liebe, habe ich ihr am Hochzeitstag gesagt. Jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet. Wenn sich's ändert, sage ich es ihr auch wieder. Also so sparsam brauchst du mit deinen Worten nicht sein. Okay, hier waren es jetzt die Frauen, die das dem Ehemann schreiben mussten. Aber ich glaube, noch wichtiger wäre, wenn wir Ehemänner das unseren Ehefrauen sagen würden. Und seien wir ehrlich, es kann in einer Ehe auch mal eine Phase geben, wo solche Worte selten über die Lippen kommen oder auch mal eine Zeit lang gar nicht. Da muss man alles dran setzen, dass man das wieder sagen kann. Wir nehmen den 5. und den 6. Baustein zusammen, die gehören nämlich zusammen, und danach schließen wir mit dem 7. Schaut, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Nähren ist der 5. und pflegen der 6. Baustein. Was bedeutet nähren? Nähren heißt, dass wir Ehemänner unsere Frauen ernähren, physisch, dass wir die Familie ernähren, dass wir sie mit Worten, mit liebevollen Worten nähren, denn das wünscht sich eine Frau. Sie möchte gerne, dass ihr Mann mit ihr ausreichend kommuniziert. Darüber denken wir am Samstagnachmittag noch länger nach. Sehr wichtig, damit steht und fällt vieles. Und nähren heißt auch geistlich nähren, dass wir die Hauspriester sind, dass wir dafür sorgen, dass die Bibel ihren Platz hat im Familienleben, dass gebetet wird, dass unsere Kinder auf gute Freizeiten gehen. All das heißt nähren, pflegen. Jemand hat gesagt, pflegen heißt investieren. In eine Ehebeziehung muss investiert werden. Was denn? Zum Beispiel die 3 großen Z, Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung. Und da könnten wir jetzt das ganze Alphabet durchgehen und würden bei jedem Buchstaben 3 Dinge finden, ja? In einer Ehebeziehung muss investiert werden. Eine Ehe ist kein Selbstläufer. Von selbst geht es nur bergab. Und da machen viele einen Fehler. Vor allem vielleicht auch wir Männer, liebe Brüder, verzeiht mir, wenn ich das sage. Manche Männer denken, jetzt habe ich geheiratet, jetzt läuft mir meine Frau nicht mehr weg, jetzt kann ich mich ja den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Beruf, Karriere, Hobbys, Ehrenämter, Gemeindearbeit und so weiter. Ihr Lieben, so geht das nicht. In eine Ehebeziehung muss investiert werden. Meine Frau und ich, wir haben zu Hause so eine Holzschachtel, so mit dem Deckel dran zum Auf- und Zuklappen. Und da haben wir Zettelchen geschrieben. Das haben wir jetzt schon einige Male gemacht. Meine Frau hat 10 Zettel geschrieben und auf jedem Zettel steht etwas, damit möchte sie mir eine Freude machen. Irgendeine kleine Sache, da möchte sie mir eine Freude machen. Ich habe auch 10 Zettel geschrieben. Ich habe nur ungefähr 3-mal so lange dafür gebraucht, aber macht ja nichts. Ich habe auch 10 Zettel geschrieben. Da steht etwas drauf, damit möchte ich meiner Frau eine Freude machen. Und montagabends darf einer von uns beiden einen Zettel ziehen, immer im Wechsel. Mal meine Frau, mal ich. Und dann muss das eingelöst werden in den nächsten Tagen. Ich sage euch, da waren schon Zettel dabei, die haben unsere ganze Woche positiv überstrahlt. Das war so schön. Jetzt würdet ihr gerne wissen, was wir auf diese Zettel schreiben, ja? Aber ihr seid ja selbst kreativ. Okay, 2 Beispiele, ein Beispiel genügt. Hatte ich doch mal leichtfertig auf einen solchen Zettel draufgeschrieben, wenn ich demnächst wieder irgendwo auswärts bin, dann schreibe ich dir von dort einen Liebesbrief. Ja, irgendwann hat meine Frau den Zettel gezogen. Da musste ich nach Lübeck rauf, an die Ostsee. Und da saß ich da an einem Freitagmorgen, ich weiß nicht wie lang, aber 2 Stunden, glaube ich, habe ich gebraucht, um einen langen Liebesbrief zu schreiben. Und ihr lieben Ehemänner, jetzt hört mal, wie Frauen sind. Meine Frau hat den Brief bekommen. Die hat ihn nicht nur einmal gelesen oder 2-mal. Die hat den hinten in ihre Bibel reingelegt. Ich glaube, da liegt er heute noch, um den ab und zu rauszunehmen. Worte, liebevolle, schöne, wertschätzende Worte. Ich kann meiner Frau fast keine größere Freude machen. Ja? Und deswegen, ihr seht, in eine Ehebeziehung muss investiert werden. Vielleicht auch mal ein Liebesbrief, vielleicht auch mal ein Ausflug mit der Frau. Meine Frau, die stellt keine großen Ansprüche. Das ist ein Naturmädel, die kommt aus den Bergen Österreichs. Und die, das Schönste, was ich tun kann, mit ihr in rausgehen in die Wälder. Bei uns ist die Rhön vor der Tür, der Vogelsberg, der Knüll. Wir sind umgeben von 3 größeren Waldgebieten. Meine Frau, die hat keine großen Ansprüche, die will keinen teuren Schmuck oder irgendwas. Aber Zeit, Zweisamkeit und so etwas, das kann einer Ehe gut tun. Jemand hat gesagt, die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn es in deiner Ehe so aussieht, dann habt ihr beide nicht genug investiert. Da möchte ich euch heute Mut machen, investiert wieder. Nehmt euch wieder Zeit, um eure Ehe aufzubauen und dann kann sie wieder sehr schön werden. 7. und letzter Baustein. Sich unterordnen. Du sagst, wieso nennst du denn den erst zuletzt? Der steht doch hier im Text gleich zu Beginn. Gleich der erste Vers, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Gut, wenn ich den heute zuerst gebracht hätte, wäre wahrscheinlich auch niemand davon gelaufen. Aber ich halte solche Vorträge auch manchmal vor ganz anderem Publikum. Da ist es besser, ich warte mal ein bisschen mit dem Stichwort Unterordnung, weil wenn manche Frauen das Wort Unterordnung nur hören, höre ich, wie die Rollladen runterknallen, aber bis unten hin. Das hat auch seine Vorgeschichte, es hat auch seine Gründe, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Sich unterordnen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Da müssen wir ein Missverständnis ausräumen. Paulus spricht hier nicht von einem sogenannten partnerschaftlichen Ehemodell. Da denken manche wegen des Wortes hier einander. Aha, die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann ordnet sich der Frau unter. Nirgendwo steht in der Bibel, dass sich Männer ihren Frauen unterordnen sollen. Sie sollen ja das Haupt sein. Haupt bedeutet nicht Pascha. Haupt bedeutet, sie führen, sie lieben, sie schützen, sie versorgen, sie gehen voran. In dem Sinne Haupt, dienender Leiter in Ehe und Familie. Und ich möchte doch die Frau sehen, die von ihrem Ehemann geliebt, genährt und gepflegt ist, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Die möchte ich erst mal sehen. Frauen möchten doch aufschauen zu ihrem Ehemann. Sie möchten doch gerne sich anlehnen können bei ihm. Aber wenn Männer versagen, was bleibt Frauen anders übrig, als dann die Zügel in die Hand zu nehmen? Ihr macht mir nichts vor. Es gibt genug Familien, wo die Frau die Starke ist, die Dominante. Die Männer sind bequem und ziehen sich zurück und lassen die Frau die Familie führen. Ist einfach viel bequemer, ja? Aber das ist nicht gut, ihr Lieben. Das ist nicht gut. Schaut, jetzt müssen wir aber erstmal erklären, wie diese Worte zu verstehen sind. Wenn Paulus sagt, ordnet euch einander unter, macht er einfach eine Aufzählung. Das kann man ganz leicht erkennen. Die Ehefrauen ihren Ehemännern, die Kinder ihren Eltern und die Sklaven ihren Herren. Das ist die Aufzählung, die er hier macht. Ihr Lieben, vorhin habe ich bei uns Männern so eine Schwäche angesprochen, dass wir uns vielleicht schwer tun zu lieben. Darf ich an der Stelle fragen, ob hier eine gewisse Schwäche auch sein könnte bei manchen Frauen, dass es ihnen sehr schwer fällt, ihren Ehemann als Haupt anzuerkennen? Ich sagte eben schon, der ist unvollkommen. Kein Mann ist am Tag der Eheschließung ein perfektes Haupt. Und du warst auch nicht eine perfekte Ehefrau. Wir müssen doch reinwachsen in unsere Rollen. Und während wir das tun, sollten wir einfach dieses biblische Rollenverständnis annehmen. Und vielleicht sind wir auch erst später zum Glauben gekommen und hatten früher ganz andere Vorstellungen. Die Bibel spricht weder von Diktatur noch von Demokratie. Sie spricht davon, dass einer verantwortlich leitet und der andere verantwortlich folgt. So ist die Struktur in der Bibel. Beide haben ihre Verantwortung vor Gott. Und wenn das beide im Herrn tun, um des Herrn willen. Ich habe Frauen kennengelernt, die haben sich sogar ihren nichtgläubigen Ehemännern weitestgehend untergeordnet. Nur wenn Ehemänner etwas verlangen, was gegen Gottes ausdrücklichen Willen geht, dann nicht. Wenn der Mann will, dass eine Steuererklärung unterschrieben wird, die hinten und vorne gefälscht ist, dann braucht die Frau nicht unterschreiben, ja. Aber ansonsten sollte eine Frau ihrem Mann weitestgehend entgegenkommen, um ihn zu gewinnen, sagt die Bibel. Ohne Worte, ihm nicht dauernd predigen, in der Ehe und Familie darf überhaupt nicht gepredigt werden, sondern da muss gelebt werden. Hier ist der Platz, wo gepredigt wird am Sonntagmorgen. Aber in Ehe und Familie bitte nicht predigen, sondern leben. Ich möchte mit einer letzten Geschichte schließen. Ich habe jetzt am Text entlanggehend 7 Bausteine einer glücklichen Ehe genannt. Und ihr habt aufmerksam zugehört. Das sehe ich ja von hier vorne, ob jemand zuhört oder nicht. Ja. Und vielleicht habt ihr auch bei dem einen oder anderen Punkt mit Schmerz gehört und gedacht, oh, hätten wir das nur so gemacht? Oder, ach, ich wünschte, es wäre so, wie hier eben gesagt wurde. Lasst mich darum ganz bewusst mit diesem Beispiel schließen. In einem Fischerdorf hatte eine Frau die Ehe gebrochen, während ihr Mann draußen war auf dem Meer zum Fang. Und sie waren ertappt worden auf frischer Tat, aber den Mann hatten sie laufen lassen, wie das in Männergesellschaften oft ist. Und die Frau wurde vor die Dorfrichter gezerrt. Und in diesem Dorf war eine sehr, sehr harte Strafe für Ehebrecherinnen. Sie wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Das drohte ihr. Und sie flehte um ihr Leben. Sie fiel vor den Dorfrichtern auf die Knie und bat: Wartet, bis mein Mann zurückkommt. Er liebt mich. Ich bin sicher, er wird mir vergeben. Wartet, bis er kommt. Und die Dorfrichter blieben hart. In der Nacht kam der Mann früher als erwartet zurück. Wahrscheinlich waren die Netze leer geblieben. Er hörte, was geschehen war. Er rannte zu den Dorfrichtern, fiel auch vor ihnen auf die Knie und sagte: Bitte gib mir meine Frau. Ich liebe sie. Ich vergebe ihr. Bitte gib mir meine Frau. Aber die Dorfrichter blieben stur. Sie sagten, nein, es muss ein Exempel statuiert werden. Morgen bei Sonnenaufgang wird sie hinabgestürzt ins Meer. Am nächsten Morgen ging die Sonne auf, Das ganze Dorf war versammelt am Abgrund. Die Frau stand da mit auf den Rücken gebundenen Händen. Einer der Männer las das Urteil vor, ein anderer gab ihr einen Stoß und sie stürzte tatsächlich den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte unterhalb des Felsens, von dem seine Frau gestürzt werden sollte, ein Netz gespannt, unter Einsatz seines Lebens, sein Leben riskiert, um dort dieses Netz zu spannen. Und so konnte seine Frau aufgefangen werden im Netz. Und als das die Dorfrichter sahen, dass er sein Leben gegeben hatte, um seine Frau zu retten, da schenkten sie ihm seine Frau. Darf ich euch noch eine letzte Folie zeigen? Ihr Lieben, das spricht doch mit aller Deutlichkeit von dem, was unser Herr Jesus Christus dort am Kreuz getan hat. Wir können sagen, er hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen. Wir könnten auch sagen, dort hat er das Netz seiner Gnade gespannt. Und nicht nur einmal. Es ist gespannt, es bleibt gespannt bis heute. Und man kann aufgefangen werden, einmal grundsätzlich mit der Schuld und Sünde seines Lebens, in der Stunde der Bekehrung, wenn wir zu ihm kommen und unsere ganze Schuld bringen. Aber man kann auch immer wieder kommen, wenn einem Schuld bewusst wurde, wenn etwas aufgedeckt wurde, aus der Vergangenheit oder wann immer es war. Wir können immer und immer wieder kommen. Und wenn in diesen Tagen auch durch das Wort Gottes mal in unser Leben geleuchtet wird und vielleicht haben wir Dinge vergessen und sie kommen wieder hoch, dann sollten wir sie zum Kreuz bringen und gemeinsam zum Kreuz kommen, auch als Eheleute. Manchmal hat man auch gemeinsam gesündigt, kann man auch gemeinsam zum Kreuz kommen. Und lasst mich das als Letztes noch sagen, ich bin jetzt hier, bis Sonntag gehöre ich euch, ich bin hier in Coesfeld, ich bin hier, ich stehe euch zur Verfügung, ihr habt mich gebucht, ich gehöre euch jetzt in diesen Tagen, ja, und wenn mal jemand mit einem Bruder sprechen will, dem man nicht jeden Tag über den Weg läuft, der wieder wegfährt, der das in seinem Herzen verschließt, wir können miteinander reden, wir können miteinander beten, wir können Zeit verbringen und Fragen klären. Ich stehe euch zur Verfügung, natürlich ganz besonders Samstagnachmittag dann, wenn wir länger zusammen sind, aber auch heute Abend oder morgen. Und wenn jemand mit jemand anderem reden will, bin ich nicht beleidigt. Ja? Geht zu dem ihr Vertrauen habt, aber wenn ihr mit mir sprechen wollt, weil ich eben wieder weggehe, ich stehe zur Verfügung. Das werde ich nicht nach jedem Vortrag sagen, aber jetzt nach dem ersten Vortrag habt ihr das gehört und es gilt. So, ich habe mit Jörg ausgemacht, dass ich am Ende der Botschaft bete und das will ich auch jetzt tun und dann hätte ich noch gerne 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du das Netz deiner Gnade gespannt hast, dass niemand von uns zerschellen muss am Felsen des Zornes und Gerichtes Gottes, sondern dass wir aufgefangen werden dürfen im Netz. Und ich bin sicher, viele von uns haben das erlebt und wir dürfen es immer wieder erleben, wenn wir uns schuldbewusst werden. Ich danke dir für jede schöne Ehe, die es noch gibt hier im Landkreis Coesfeld. Ich danke dir für alle, die schon Land eingenommen haben, die sich dankbar zurückerinnern an schöne Ehezeiten. Aber wenn mir heute Abend Menschen zugehört haben, wo es kriselt in der Ehe oder wo sogar die Ehe irgendwie schief sich entwickelt hat und in Gefahr ist, Herr, bitte lass unsere Ehen heil werden und lass sie schöner werden und mehr zu deiner Ehre. Wir wollen auch bitten für alle, die unverheiratet sind. Lass sie gut vorbereitet in ihre Ehen gehen. Führe du solche Menschen zusammen, die gläubig sind und eine Ehe unter dir führen wollen. Und so wollen wir dich bitten, dass wir alle Segen empfangen und dass es einfach dazu dienen darf, dass wir mehr dir wohlgefällig leben können. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich nehme noch mal einen Schluck. Ja, vielleicht habt ihr beim Hereinkommen schon gesehen, da draußen ist ein kleiner Reisebüchertisch aufgebaut. Bitte glaub mir, ich mache daraus keine Verkaufsveranstaltung. Wenn jemand ein Buch haben will, kann er es sich nehmen, aber niemand muss etwas kaufen. Ich weiß, ihr habt alle Bücher zu Hause, die ihr noch nicht gelesen habt, könnt auch erstmal die lesen. Ihr könnt sie auch abfotografieren, das sehe ich immer wieder, die jungen Leute, die kommen mit dem Smartphone und dann sage ich, oh, du fotografierst das Buch. Ja, ich habe jetzt kein Geld, aber später werde ich mir das besorgen irgendwo. Macht das, ihr könnt das in der Buchhandlung kaufen, ihr könnt das im Internet bestellen, alles gut, ja. Es geht nicht um Geld verdienen, es geht um Dienen mit guter Literatur. Erlaubt mir, dass ich euch ein paar Sachen vorstelle. Was ihr damit macht, ist eure Sache. Da gibt es ein kleines Heft, es kostet einen ganzen Euro. Wenn ihr kein Geld habt, dürft ihr es auch gratis mitnehmen. Verliebt und was dann? Das haben meine Frau und ich mit einem jungen Ehepaar aus Stuttgart zusammengeschrieben. Wir hatten vorhin das Thema mit dem Verliebtsein, ja? Dann, wenn man sich gefunden hat und wirklich konkret auf die Ehe zusteuert, nicht irgendwann, sondern wenn der Hochzeitstermin klar ist, dann sollte man sich gut auf die Ehe vorbereiten. Da gibt es sicher verschiedene Materialien, aber ich kenne nichts Besseres als dieses Buch, Vorbereitung auf die Ehe. Ihr seht schon die 13. Auflage, das wird immer und immer wieder gedruckt. Der vergisst nichts, das ist ein ganz erfahrener Eheseelsorger. Und das sollte man natürlich zwei Exemplare haben. Es tut mir leid, das ist ein bisschen teurer. Es ist ein DIN A4-Buch, aber zwei im Partnerset kosten 25 Euro. Das müsst ihr euch merken. Ich kann nur einen Preis draufkleben auf die Bücher, wenn man zwei nimmt, 25 Euro, ein Partnerset. Weil man muss da reinschreiben, man muss ankreuzen, man muss Fragen beantworten. Es ist ja ein Arbeitsbuch. Da wieder ganz günstig Paul Washer. Er gilt als Erweckungsprediger. Er lebt, ja, ein lebender Erweckungsprediger. Und so ungefähr schreibt er hier auch über die Ehe. Also ich muss euch vorwarnen, ihr werdet die Ohren anlegen. Der schont weder Männer noch Frauen, aber es ist sehr gut. Ich wünschte, ihr alle, ihr Verheirateten, würdet das lesen. Ihr lieben Brüder, ihr Männer, wir haben gedacht, das machen wir mal für Männer. 28 Seiten, große Schrift, noch ein paar Bildchen drin. Da haben wir gedacht, das schaffen die Männer, ja? Also bitte, nehmt das unbedingt mit. Und dann habt ihr vorhin einen Satz gesehen hier auf der Leinwand. Liebe ist immer willentliche Liebe. Den habe ich hier aus diesem Buch gelernt. Das Hohelied von Fruchtenbaum. Wenn ihr den nicht kennt, das ist der Linke auf dem Bild, ja, nicht verwechseln, das ist der Linke, Dr. Arnold Fruchtenbaum, ein Jude, der zum Glauben gekommen ist, und ich habe in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viel von ihm gelernt, sehr viel. Er war oft bei mir zu Hause, ich war auch schon bei ihm in Amerika, und er hat Bücher geschrieben, gerade diese Woche kam wieder ein neuer Kommentar von ihm, das Buch Josua. Inzwischen gibt es schon etwa 25 Bücher von ihm auf Deutsch. Hier das Hohelied, Vers für Vers geht er durch das Hohelied, zeigt, dass dieses Buch für Eheleute gegeben ist und wendet die Wahrheiten sehr schön auf Ehepaare an. Das ist schon ein Genuss für alle Bibelleser und die, die Bibel lieb haben. Hier wird man das Hohelied viel besser verstehen und natürlich erst recht für Eheleute, das Hohelied. Und noch ein letztes. Vorhin haben wir auch mal kurz das Wort Scheidung in den Mund genommen, ja, und haben gesagt, das löschen wir. Hier hat ein Engländer ein Buch geschrieben, Wiederheirat ist Ehebruch, es sei denn, Punkt, Punkt, Punkt. Denn wenn Leute geschieden sind, dann kommt ja gleich die nächste Frage, oh, soll ich jetzt bis an mein Lebensende alleine bleiben? Dann will man natürlich wieder heiraten. Und da ist die Frage, was sagt die Bibel dazu? Der behandelt alle Stellen, die dazu in der Bibel eine Aussage machen. Und ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Das muss nicht jeder lesen, aber wer mit dem Thema zu tun hat, der soll sich das mal anschauen. Die Bücher liegen da. Ich habe leider die Kasse vergessen, aber der Alex war so freundlich und hat schon eine Kasse besorgt. Da ist jetzt kein Wechselgeld drin. Helft euch irgendwie, wenn ihr wirklich ein Buch mitnehmen wollt. Aber es bleibt dabei. Niemand muss ein Buch kaufen. Ich nehme die am Sonntag alle wieder mit. Ihr braucht keine Sorge haben, wenn ihr die nicht braucht, werden die andere irgendwann kaufen, ja? Gar kein Thema. So, jetzt kommt noch mal kurz der Jörg und sagt uns, wie es morgen weitergeht. Bitteschön.